Radio 1.
Und jetzt gehen wir mit Ihnen ins Museum, aber in ein Museum, das ganz anders ist als all die anderen. Hier geht es nicht um Kunst oder Geschichte, sondern es geht ums Essen. Aber auch das ist buchstäblich mit Vorsicht zu genießen. Denn wir betreten ein Museum, das sich um das Essen kümmert, was wir, die wir in diesen Breitengraden leben, aber eben auch nicht nur für eher unangenehm empfinden oder sogar eklig nennen. Das Disgusting Food Museum ist der Name dieses Museums in Berlin-Mitte in der Schützenstraße. Und wir müssen natürlich dringend darüber reden, was das eigentlich alles soll. Wir sprechen mit der Museumsdirektorin Alexandra Bernsteiner. Hallo, Frau Bernsteiner.
Guten Abend.
Erstmal würde man sagen, guten Abend, erstmal sagen, hä? What the fuck?
Ja.
So, ne? Also, was soll das? Also, haben Sie schlimme Erlebnisse gehabt mit Essen, dass Sie sagen, okay, ich muss das irgendwie kompensieren, ich muss irgendwie Dinge tun, um das zu verarbeiten?
Nee, gar nicht. Also, zunächst einmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mit dem Essen per se jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich bin vor 5 Jahren von Wien nach Berlin gezogen und habe mich auf die Stelle beworben und habe mir gedacht, als Wienerin hatten wir ja sowieso kein schlechtes Essen oder ist es mir nicht gewöhnt und fand es sehr spannend, dieses Museum und dessen Konzept kennenzulernen und dann später dann auch zu vertreten.
Ja, ich habe vorhin behauptet, möglicherweise, also nicht behauptet, sondern gemutmaßt, dass es überhaupt das erste oder einzige Museum sei, aber das stimmt gar nicht. Ich habe inzwischen recherchiert, es gibt, glaube ich, in Malmö, der Ursprung dieser Idee des Disgusting Food Museums, ne?
Also da genau, da gibt es quasi die erste Einrichtung zu ekelhaften Essen, wurde damals von Andreas Ahrens und Samuel West ins Leben gerufen und kam dann über die Humanistische Vereinigung, also unsere Einrichtung ist hat den Träger der Humanistischen Vereinigung und kam dann als thematische Erweiterung nach Berlin als feste Einrichtung, wo wir auch gut 20 Exponate jetzt noch dazu konzipiert haben, wo man sagt, da muss man gar nicht so weit für ekelhaftes Essen schauen in allen Teilen der Welt, sondern die findet man auch bei uns, sowas wie
schlimme Augenwurst.
Zum Beispiel, ja, aber auch wie Blutwurst oder sowas findet man ja in allen Teilen der Welt.
Ja.
Genau.
Genau. Ich glaube, jede von uns hat schon mal so einen Moment gehabt und hat, das ist eklig und so Brechreiz, so ein Wirkreflex. Okay, das fängt irgendwie an, vielleicht mit verdorbenen Lebensmitteln und so weiter. Aber Sie fassen ja diesen Begriff sehr viel weiter, also der des Ekels. Das ist ja wirklich etwas, was durchaus auch sozial erlernt wird. Also Sie gehen quasi weiter. Vielleicht erzählen Sie mal das Konzept, was da eigentlich bearbeitet wird. Also Ekel steht ja für ein Gefühl natürlich, aber natürlich auch für sehr viel mehr.
Also Ekel ist ja eine der Grundemotionen, unabhängig davon, welchen Psychologen man sich anschaut, ob es jetzt eine der 5 oder 7 Grundemotionen ist. Ekel ist immer dabei, ist auch ein Grundbaustein der Immunabwehr. Also dass man sich zuerst einmal vor etwas ekelt, ist schon auch etwas, das Abwehrkräfte in Alarmbereitschaft versetzt, um die Gesundheit aufrechtzuerhalten. Darum geht es quasi so in erster Linie bei uns, aber was in anderen Teilen der Kulturen für uns ekelhaft wirkt, ist oft eher kulturell und sozial bedingt. Und das wollen wir aufgreifen, um Vorurteile abzubauen, dass vieles auch gar nicht per se ekelhaft sein muss. Genau.
Und das heißt, es geht also zum einen natürlich, also wir erfahren Ekel, dazu kommen wir gleich, wie wir das erfahren im Museum, aber wir erfahren auch etwas über den Ursprung bzw. die Kulturgeschichte des Ekels, wenn es sowas gibt. Das gibt es ja.
Das gibt es ja. Also zur Ekelforschung gibt es relativ wenig. Das ist jetzt nicht sonderlich beliebt, sowas wie Liebe, Wut oder Angst, wo man sagt, das hat seine Daseinsberechtigung, hat es aber schon auch. Allerdings ist es in der Forschung relativ mager, was das betrifft. Da versuchen wir ein bisschen Zuarbeit zu leisten um auch einfach für ein größeres Publikum zu sagen, also das ein Stück weit ist es anerlernt, ein Stück weit ist es evolutionsbedingt und das thematisieren wir anhand von dem, was wir im besten Fall dreimal pro Tag machen, nämlich Essen.
Essen, genau. Ich habe in dem Zusammenhang auch nochmal so ein bisschen recherchiert, was das eigentlich mit dem Ekel auf sich hat und da habe ich gelesen, kleine Kinder haben so etwas nicht. Also das ist wirklich etwas, was man, die stecken alles in den Mund irgendwie, ne? Also egal was, ne? So, da gibt es keine, also dieses sozial Erlernte, das isst man nicht, weil das ist eklig oder so, das wird dann eher quasi später erlernt.
Ja,
also weil ich kann mich erinnern, entschuldigen Sie, ich habe ein traumatisches Erlebnis im Kindergarten gehabt. Es gab Sülze. Und ich war, weiß ich nicht, ich kann mich dran erinnern, ich war irgendwie 4 oder so und habe diese Sülze, dieses Glibberzeug, ich muss es mit Fleisch fetzen, doch, ich kann es wirklich beschreiben. Und ich habe sofort wieder ausgekotzt, weil es wirklich so eklig war. Mhm. Und sage, okay, also das habe ich schon verstanden, dass das wirklich, warum auch immer, andere lieben Sülze. Mhm. Vielleicht war die einfach nur schlecht zubereitet oder keine Ahnung. Aber was ist das? Sie wollten gerade auch so da einhaken, sagen Kinder und Ekel.
Ja, also der Geschmack entwickelt sich ja schon im ersten Trimester der Schwangerschaft. Da kann das Embryo im Mutterleib schon Geschmäcker unterscheiden zwischen süß, sauer, salzig und andere Geschmackskomponenten. Wenn es dann auf die Welt kommt, dann empfindet es natürlich Saures und Bitteres als etwas, was irgendwie nicht ganz so geil schmeckt wie süße Sachen beispielsweise. Mhm. Und da fängt es schon mal an, dass es hier schon auch die Komponente gibt mit könnte verdorben sein, könnte giftig sein. Und dann kommt dann schon im Elternhaus dazu mit was essen wir hier und was essen wir hier definitiv nicht. Also kleine Kinder erfahren ihre Umwelt stückweise auch, indem sie sich halt einfach alles in den Mund stecken.
Ja.
Ja? Und und was dann vom Elternhaus her kommt mit so, wir essen das hier regelmäßig und das hier essen wir nicht regelmäßig, mit Pfui nehmen das aus dem Mund, sowas wie den Sand im Spielkasten, da fängt es schon mal an, dass das systematisch gelernt wird, was kulturell bedingt bei uns auf den Tisch kommt. Aber die Unterscheidung zwischen süß und bitter, das kennen wir schon sehr, sehr früh und hat auch evolutionär bedingt dazu geführt, unser Überleben quasi zu sichern.
Das ist interessant, weil da gibt es wahrscheinlich auch, also es gibt ja dann auch regionale ethnische, Unterschiede. Darüber reden wir auch gleich. Es gibt Menschen woanders, die essen Maden und Insekten, wo wir sagen, echt jetzt? Müssen wir jetzt nicht haben oder so. Wir werden gleich darüber reden, was denn tatsächlich in Ihrem Museum, welche Erfahrungen man da machen kann, was es da gibt. Und ich habe mir überlegt, um das so ein bisschen zu illustrieren, es gibt einen sehr schönen Song von Foyer de Sart. Die haben einen sehr schönen Song gemacht über schimmeliges Brot und den hören wir jetzt gemeinsam an.
Von Vorteil.
Heute war Saat mit Max Gold. Schimmliges Brot ist selten von Vorteil. Das kann man, glaube ich, bestätigen. Wir sprechen über Disgusting Food in einem Museum, nämlich dem Disgusting Food Museum in Berlin-Mitte. Und die Direktorin des Museums, Alexandra Bernsteiner, ist bei uns. Und wir haben uns so ein bisschen angenähert, was das eigentlich bedeutet. Ekel auch vor Essen, welche Funktion der Ekel auch hat. Sie lassen nun in Ihrem Museum den Ekel hochleben. Ich zitiere mal den Ekel hochleben, wo er es verdient und ihm auf die Schliche kommen, wo er uns an der Nase herumführt. Was heißt das in Ihrem Museum?
Also Ekel an sich oder besser gesagt der Ekel in Lebensmitteln an sich steckt ja nicht immer nur in der Produktionsweise, wo man ihn vermeintlich kennt, wie Massentierhaltung oder Mikroplastik oder Gänsestopfleber, sondern auch da, wo er sich versteckt zeigt, wie auch beispielsweise bei dem Produkt, was ich mitgebracht habe, dem Bibergall, der ursprünglich aus der Analdrüse des Bibers gewonnen wird.
Nochmal ganz langsam.
Oh, Entschuldigung.
Aus der Analdrüse des Bibers.
Genau.
Wird ein,
ursprünglich
wird ein Getränk gewonnen.
Genau, das Bibergall.
Was macht das?
Es soll mal gegen Fieber helfen oder auch gegen Epilepsie. Ist ursprünglich in Schweden bekannt. Mhm. Mittlerweile ist es verboten, den Biber zu jagen, um ihn aufgrund seiner Analdrüse dann zu verwerten. Deswegen hat sich eine brandenburgische Firma damit auseinandergesetzt, ob man den Geschmack nicht auch künstlich herstellen kann und hat, glaube ich, 7 verschiedene Teesorten zu diesem Likör zusammengebraut. Es schmeckt sehr, sehr gut, wie gemeist mit einem ganz starken Vanillegeschmack. Nichtsdestotrotz ist aber auch dieses Bibergeil, so nennt man dieses Stück an sich, was wissenschaftlich Castoreum bedeutet oder heißt, immer noch in den USA gängig für Vanillearomen oder auch in der Parfumindustrie, ist aber industriell mittlerweile wesentlich günstiger mit Kräutern nachzustellen. Und das ist der Ekel, der sich quasi versteckt bei uns. Und man sagt, da muss man sich erst damit auseinandersetzen, um zu wissen, was wir damit erreichen wollen oder mitteilen wollen.
Verstehe. Also ich versuche mir jetzt nur gerade vorzustellen, wie früher in Urzeiten, okay, ich habe ja einen Biber, ich gucke mir mal die Analdrüse an, ob man damit nicht vielleicht irgendwie Fieber senken kann. Also auf so eine Idee, aber so weit gehen Sie da nicht in Ihrer Forschung. Aber es wäre auch interessant, oder, zu erfahren,
wie... Wir haben tatsächlich sehr viele Exponate, wo man sich am Ende fragt, mit wie kommt man auf sowas? Ja. Also wir haben auch Eier, die in Jungsurin gekocht werden, wo man sich fragt, wie kommt der Mensch tatsächlich darauf, Eier im minderjährigen Urin zu kochen?
Kein Wasser?
Des Geschmacks wegen.
Also ach so, des Geschmacks wegen.
Ja, also da fragt man sich, wie kommt man drauf? Also, dass der Mensch an sich und auch Kinder sich einfach mal alles in den Mund stecken und zu schauen, tötet es mich oder nicht oder schmeckt es gut oder was auch immer. Aber dass man dann daraus halt irgendwie etwas entwickelt, was schon auch fragwürdig ist. Das versuchen wir in unserer Ausstellung zu thematisieren.
Okay, dann nehmen Sie uns doch vielleicht mal ein bisschen mit. Also wenn wir jetzt in dieses Museum kommen, was sehen wir? Was sehen wir? Was hören wir? Was riechen wir? Kann man auch was schmecken? Also was erleben wir? Das ist ja wahrscheinlich auch ein Museum, das die Sinne ansprechen muss.
Genau, also wir haben uns darum bemüht, dass wir es so wertfrei und vorurteilsfrei wie möglich gestalten und deswegen auch eine sehr cleane Gastro-Aufmachung präsentieren. Also es wirkt auf den ersten Blick relativ clean aus der Küche heraus betrachtet oder aus der gastronomischen Küche heraus betrachtet mit Edelstahltischen etc. Wir zeigen 100 Exponaten, also symbolhaft für verschiedene Kulturen, Gerichte, auch im Wandel der Zeit, wie es sich gewandelt hat. Und versuchen darauf einzugehen. Wir haben ganz am Anfang in unserem Eingangsbereich gehen wir kurz auf die Ekelforschung ein, was für verschiedene Kategorien gibt es. Da gibt es auch den moralischen Ekel, wenn man sich anschaut, wie menschenverachtende Formulierungen verwendet werden, um genau auf so ein Ekelgrundemotion abzuspielen, dass wir sagen mit so ja, also diese und jene tragen Krankheiten in sich und Trump hat das ja 2023 in einer Rede ganz veranschaulicht formuliert, aber auch in Produktionsweisen, aber auch mit Tierleid. Da versuchen wir schon den Besuchern mitzugeben, dass der Ekel nicht nur offensichtlich, sondern auch versteckt sich in Lebensmitteln widerspiegelt. Und das wollen wir unseren Besuchern zeigen.
Mhm. Also zeigen heißt, man kann auch das mit weiß nicht, olfaktorisch riechen und so weiter und so weiter zur Kenntnis nehmen. Haben Sie da so in Reichweite immer so einen Kotzeimer irgendwie oder eine
ja.
Ach wirklich? Ich meine wirklich?
Also nein, also wir haben statt Eintrittskarten haben wir Eintrittstüten, das für den Fall der Fälle. Es wird einem wirklich schlecht, dass man sich schon auch da hinein ergibt, aber das kam noch nie vor.
Es kam noch nie vor,
ist aber ein netter Gag und aber bei uns kann man Sachen riechen, bei uns kann man sie schmecken. Wir haben auch eine eigene Tastingbar, wo wir 10 bis 15 verschiedene Produkte anbieten zum Kosten. Angefangen von Durianfrucht, die irgendwie so...
Was ist das?
Das ist eine Frucht aus dem asiatischen Bereich, die nicht nur stinkt, sondern auch sehr komisch schmeckt, wenn man sie noch nicht kennt. So eine Mischung aus Ananas und Zwiebeln kann man sich schwer vorstellen. Aber wenn man mal so diese Info hat, schmeckt zwischen Ananas und Zwiebeln und man kostet sie, dann überrascht es einem auch nicht mehr. Mhm. Genauso wie das, wir versuchen schon auch multisensoriell unsere Aufbereitung zugänglich zu machen, jetzt nicht immersiv, so wie es jetzt das neue Modewort ist, aber schon auf verschiedenen Sinnesebenen die Besucher zu erreichen.
Mhm. Wenn man Tag für Tag in einem solchen Museum arbeitet wie Sie, kann man eigentlich Ekel auch überwinden? Also Sie haben ja nun wirklich ständig damit zu tun, ne? Also klar, mit den Produkten, die Sie da die Exponaten, die Sie da zeigen und so weiter. Aber kann man das auch lernen, Ekel zu überwinden oder ist das eigentlich... bleibt dieser Instinkt immer
also,
da?
Also Stück weit ist Ekel auch einfach, wie gesagt, eine der ersten Instanzen in der Immunabwehr. Also ja. Dass man sich auch einfach davor ekelt, jemanden beispielsweise die Hand zu schütteln, der gerade reingenossen hat oder auch der Geruch von Eiter. Das sind einfach so Sachen, die kriegt man nicht aus seinem System raus und haben auch seine Daseinsberechtigung. Wenn es aber ums Essen geht, dann ist das schon etwas, wo man sagt, da kann man über den Tellerrand hinaus Verständnis für andere Kulturen entwickeln, für Geschmäcker, die man noch nie probiert hat. Und ja, da kann man sich schon auch drauf einlassen.
Buchstäblich über den Tellerrand hinweg. Ja. Sie haben noch ein weiteres Produkt mitgebracht. Sie dürfen gerne nachher dran riechen, wenn Sie möchten. Das ist also zum einen dieses Biber-Dings da, Bibergeil. Und was ist das andere?
Andere sind Buffalo-Würmer. Also dadurch, dass man ja Würmer und Insekten ja eher mit Krankheitsüberträgern in Verbindung bringt, sind sie dennoch zwischen 21 und 2023 von der EU als Lebensmittel zugelassen worden, auch im europäischen
Aber
Raum.
Aber die leben hier nicht mehr,
die
oder?
Die leben nicht mehr, nein, die sind gefriergetrocknet. Die schmecken ganz, ganz, ganz zart. Es wird auch im Publikum gerne durchgegeben, man kann auch gerne kosten. Dadurch, dass sie ein guter Fleischersatz darstellen, also gerade in Afrika oder so, kennt man natürlich Insekten essen.
Protein, ne?
Ja, also auf jeden Fall schon länger. Ist eine gute Proteinquelle, hat doppelt so viel Protein wie Fleisch. Wesentlich mehr Eiweiß, genauso wie viermal mehr Omega-3-Fettsäuren wie Fisch und verbraucht oder erzeugt 100-mal weniger CO2 wie jede Tierproduktion. Also man kann es schon mal ausprobieren, um zu schauen, ob es vielleicht im Speiseplan mal seinen Platz findet und wenn nicht, auch einfach mal über den Schatten springen, das auszuprobieren. Mhm.
Also wir haben jetzt alle total Bock, in Ihr Museum zu kommen. Und es gibt, glaube ich, das habe ich auch gelesen, jeden ersten Samstag im Monat wird um 13 Uhr eine Dose Suströmming geöffnet. Was bitte ist das?
Das ist ein in Dosen abgepackter Fisch, der aufgrund seiner langen Haltbarkeit, also der in der Dose fermentiert, dadurch haltbar wird. Ähnlich wie... Ich überlege gerade, ob ich ein, also Käse ist ja auch fermentierte Milch und wird dadurch haltbar gemacht. Hier ist es halt eben der Fisch, der halt wahnsinnig stinkt und dadurch, dass der in der Dose fermentiert und gärt, spritzt der halt wahnsinnig durch die Gegend, wenn man den nicht sachgerecht öffnet. Und das zeigen wir unseren Besuchern, indem wir jeden ersten Samstag die Dose öffnen und sie dann auch probieren lassen. Schmeckt halt extrem salzig, aber ist halt eigentlich nur Fisch. Also wenn man Thunfisch aus der Dose kennt, dann darf man sich davor jetzt auch nicht scheuen.
Die Delikatessen der etwas anderen Art kann man im Disgusting Food Museum begutachten und auch zur Kenntnis nehmen mit den Sinnen, die man zur Verfügung hat. Und dieses Museum finden Sie in der Schützenstraße 70 in Berlin-Mitte. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir haben mit der Museumsdirektorin gesprochen, Alexandra Bernsteiner. Vielen Dank, Frau Bernsteiner.
Danke.